Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. macht der deutschen Bundesregierung große Vorwürfe. In einem Brief an das Gesundheitsministerium in Berlin geht es vor allem um Fehlverhalten während der Corona-Zeit. Zu den Einzelheiten und wie die Bundesgesundheitsministerin darauf reagiert, darüber spreche ich jetzt mit dem Rechtswissenschaftler Professor Dr. Martin Schwab von der Universität Bielefeld. Schönen guten Tag.
Hallo zusammen. Wie ich immer betone, ich arbeite an der Uni Bielefeld. Meine Äußerungen in den Medien sind immer Martin Schwab privat, hat also mit meiner dienstlichen Eigenschaft nichts zu tun. Das nur zur Klarstellung.
Herr Schwab, was sind denn die Hauptaussagen in dem Brief von Kennedy Jr.?
Na, die Hauptaussage, die lassen sich in zwei Punkten zusammenfassen. Es sind missachtet worden, erstens die Autonomie der Patienten und zweitens die Therapiefreiheit der Ärzte in der Corona-Zeit.
Das heißt, wie konkret begründet Robert F. Kennedy Jr. seine Aussagen?
Es ist ja offenbar der US-Regierung und vor allen Dingen Robert F. Kennedy Jr. selber nicht entgangen, wie die Dinge hier in Deutschland abgelaufen sind. Ich kann mich erinnern, dass ich in mehreren Zoom-Calls drin war von einer Versammlung internationaler Anwälte, die sich damals schon 2021 die Frage gestellt hat, welche Möglichkeiten vor den Gerichten wir in der Justiz haben und dass es hier massiven Druck gab, sich impfen zu lassen. Den gab es übrigens in den USA, je nach Bundesstaat auch. Das ist also jetzt gar kein spezifisch deutsches Phänomen und dass natürlich auch Druck auf das Gesundheitswesen ausgeübt worden ist. Er hat die Sorge geäußert, die Menschen sind nicht freiwillig zur Impfung gegangen, sondern die sind, wenn man so will, dazu erpresst worden.
Er hat das Schreiben ja als US-Gesundheitsminister verfasst. Das alles ist also eine ganz hochoffizielle Angelegenheit. Warum hat Kennedy, was glauben Sie, diesen Brief ausgerechnet nach Berlin und nicht etwa nach Brüssel oder auch an andere Staaten der EU versendet?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde mich auch mal interessieren, ob er diesen Brief auch an jene Gouverneure in den US-Bundesstaaten geschickt hat, in denen es Mandatory Vaccination, also verpflichtende Impfungen gegeben hat oder eben auch an entsprechende Krankenhäuser. Also ein Krankenhaus in Memphis in Texas, 115 ungeimpften Mitarbeiter gekündigt und das Gericht in Texas hat das alles für völlig legitim gehalten. Ein Jahr später wurde von demselben Krankenhaus berichtet, dass ständig alle Mitarbeiter krank sind. Warum hat er das ausgerechnet nach Deutschland geschrieben? Ich habe den Eindruck, dass wir bei der US-Regierung irgendwo auf dem Kieker sind. Wir haben ja die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 25 gehört. Sie war ja in Richtung Europa adressiert, aber es hat auch Deutschland ja ganz besonders verschnupfte Reaktionen auf diese Rede gegeben. Und was man offensichtlich in den USA hier erkennt, ist, dass generell demokratische und rechtsstaatliche Standards, die man hier in diesem Land immer hochgehalten hat, in den vergangenen Jahren ins Wanken gekommen sind. Vielleicht erklärt das die Auswahl. Das ist aber eine reine Spekulation, denn eigentlich hätte er denselben Brief auch Herrn Macron schicken können. Er hätte diesen Brief ohne Probleme auch der britischen Regierung schicken können. Warum ausgerechnet die Deutschen hier ausgeguckt wurden? Vielleicht hat das was damit zu tun, dass Robert F. Kennedy Jr. am 29.08.2020 selber auf einer deutschen Corona-Demonstration als Redner gesprochen hat. Und vielleicht lag ihm deswegen Deutschland besonders am Herzen.
Das Bundesgesundheitsministerium wurde zu Beginn der Corona-Zeit von CDU-Minister Jens Spahn geführt, dann von SPD-Minister Karl Lauterbach. Jetzt ist es in der Hand von CDU-Ministerin Nina Warken. Wie hat sie auf diesen Brief reagiert?
Die Reaktion, die kam sehr schnell und sie kam, wie kaum überraschen kann, abweisend. Frau Warken hat gemeint, es wurde niemand gezwungen, sich impfen zu lassen. Es habe keine Berufsverbote gegeben. Und wenn es gerichtliche Verfahren gegeben habe, das war ja auch die Sorge von Robert F. Kennedy Jr., dass es hier eine gerichtliche Verfolgung von Corona-Dissidenten gegeben habe, dann hieß es nie, die gerichtliche Verfolgung, die habe ja nur unrichtige Maskenatteste und unrichtige Impfbescheinigungen betroffen. Also Nina Warken meint, die Sorgen von Herrn Kennedy seien unberechtigt, denn kein Arzt sei zum Impfen gezwungen worden. Niemand sei gezwungen worden, sich impfen zu lassen. Jeder habe seinen Beruf weiter nachgehen können. Und gerichtliche Verfahren habe es ja nur wegen falscher Maskenatteste und falscher Impfungen gegeben. Also auf diese Wahrnehmung reduziert Frau Warken ihre Antwort.
Also das heißt, Frau Waken hat ihre Vorgänger und den damaligen Regierungskurs während Corona jetzt auch nochmal klar in Schutz genommen.
Hat sie klar in Schutz genommen und dabei ganz wesentliche Teile der Realität ausgeblendet.
Sie sagen es, wir haben auf der einen Seite jetzt die Aussagen Wakens und auf der anderen Seite die Vorwürfe Kennedys. Wenn wir uns die reinen Fakten betrachten, wer hat denn dann recht?
Kennedy hat absolut recht, denn gucken wir doch mal an, wie es aussah mit den Berufsverboten. Im Gesundheitswesen hatten wir § 20a Infektionsschutzgesetz, der galt vom 15.03.2022 bis zum 31.12.2022. Da riskierte jeder im Gesundheitswesen, der sich nicht impfen ließ, ein Betretungsverbot, verbunden mit einem Verlust der Einnahmequelle. Das Ganze hat schon im Vorfeld des Inkrafttretens dieser Norm eine entsprechende Vorwirkung gezeigt, weil etliche Beschäftigte im Gesundheitswesen dann eben ihren Job gekündigt haben. Andere sind schon im Vorfeld massiv unter Druck gesetzt worden, sich unbedingt impfen zu lassen. Einige haben dem getrotzt, andere nicht. Und beschlossen wurde das Ganze ja am 10.12.2021 im Bundestag das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Impfprävention. Und ab dann ging der Druck für die Beschäftigten im Gesundheitswesen schon los. Dann hatten wir die Fälle in der Bundeswehr. Da wurde am 24.11.2021 die sogenannte Duldungspflicht in den Tagesbefehl der Verteidigungsministerin, das war damals Frau Kramp-Karrenbauer, aufgenommen, dass also die Covid-Impfung ab sofort Basisimpfschema drin ist, was gleichzeitig bedeutete, die Soldaten waren verpflichtet, diese Impfung zu dulden. Wer es nicht tat, obwohl es ihm befohlen wurde, der riskierte zweierlei, nämlich erstens die unehrenhafte Entlassung, die auch in einigen Fällen exekutiert wurde, und zweitens ein Strafverfahren wegen Gehorsamsverweigerung, das ist § 20 Wehrstrafgesetz. Also es hat sehr wohl Berufsverbote gegeben und die Ärztekammern haben das ihrige hinzugetan. Beim Landesberufsgericht in Hessen war eine Ärztin aus Mittelhessen. Der hatte man ein Ordnungsgeld von 2.500 Euro übergebraten, nur weil sie in ihrer Praxis verkündet hatte, sie hält die Corona-Spritzen für gefährlich und wird deswegen nicht impfen. Das hat in erster Instanz gehalten, das war ein ganz aufsehenerregender Prozess, ist jetzt beim Hessischen Landesberufsgericht für Heilberufe in der zweiten Instanz anhängig. Was daraus mittlerweile geworden ist, weiß ich aktuell nicht. Das war ein ganz aufsehenerregender Fall. Mir ist ein Fall aus Rheinland-Pfalz bekannt. Da hat eine Ärztin zwar die Maskenpflicht in ihrer Praxis ganz normal durchgesetzt, aber gleichzeitig in ihren Plakaten, die sie in der Praxis aufgehängt hat, darauf hingewiesen, dass das Maskentragen eigentlich gesundheitsschädlich ist. Unter anderem das hat ihr ein Ordnungsgeld von der Ärztekammer nur von 15.000 Euro eingetragen, das dann auch verwaltungsgerichtlich bestätigt wurde in einem ganz komischen Prozess, aber da wäre fast ein eigenes Interview wert. Jedenfalls Frau Wakens Wahrnehmung ist in dieser Situation lückenhaft und was sie überhaupt nicht erkennt, ist, dass nicht nur Ärzte verfolgt wurden wegen falscher Impfbescheinigung und falscher Maskenatteste, sondern dass man dann auch die Patienten mit dran genommen hat, wegen Anstiftung zur Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Da werden Tausende von Patienten verfolgt, die sich mit einem fehlerhaften Impfpass vor der staatlichen Impferpressung in Gestalt von 2G-Regeln retten wollten. Man kann von Patientenautonomie doch nicht mehr sprechen, wenn ich vor der Wahl stehe, entweder ich nehme die Spritze oder ich bin raus aus dem Job. Oder entweder ich nehme die Spritze oder ich bin, wie es der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans damals ausdrückte, raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Ein Arzt in Leipzig hat genau dieses aufgegriffen und hat gesagt, ich glaube nicht, dass die Menschen, die sich jetzt impfen lassen, freiwillig zu mir kommen. Ich glaube, sie kommen auf gesellschaftlichen Druck und unter Druck können die Patienten nicht wirksam einwilligen. Deswegen wäre es Körperverletzung, wenn ich hier impfen würde. Das ist juristisch absolut korrekt. Die Impfeinwilligung unter Druck ist Kraft Gesetzes unwirksam und die Folge war, dass er einen Lehrauftrag an der Uni Leipzig verloren hat. Und da hieß es ja, das sei doch wissenschaftlich erwiesen, dass diese Impfung den Empfänger und auch andere schütze. Wir wissen alle, was Jens Spahn am 15.12.2025 in der Corona-Enquete-Kommission von sich gegeben hat. Es sei ja nie Ziel der WHO und auch nie Ziel der Bundesregierung und ihrer Impfkampagne gewesen, vor Ansteckung zu schützen, sondern nur vor schweren Verläufen. Das heißt, alles damals in den herkömmlichen Medien, das basierte schlicht und ergreifend auf einer Lüge. So eindeutig muss man das hier sagen.
Dann stellt sich die Frage, kennt Frau Waken diese Fälle nicht? Will sie die Fälle nicht kennen? Oder hat sie schlicht auch in ihrer Antwort an Herrn Kennedy die Unwahrheit gesagt?
So schnell wie die Antwort kam, gehe ich mal davon aus, dass Frau Waken nicht ausreichend informiert ist. Wir erinnern uns, dass, glaube ich, Karl Lauterbach irgendwann mal gesagt hat im Bundestag, ihm sei kein Soldat bekannt, der jetzt wegen der Corona-Impfung entlassen worden sei. Da konnte man ihn sehr schnell eines Besseren belehren. Ich glaube wirklich, dass die viele Politiker der Wirklichkeit, die sie mit ihren Gesetzen ja gestalten, so entrückt sind, dass sie die Folgen gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Ja, also das ist ja eine Beobachtung, die man überall machen kann, dass man immer mehr merkt, wie sehr politische Mandatsträger von der Wirklichkeit, von den Sorgen und von den Nöten der Menschen entfernt sind, für die sie eigentlich verantwortlich sind. Wir erinnern uns etwa an Bundeskanzler Olaf Scholz, der 3 Monate vor der Bundestagswahl 2021 offen zugeben musste, dass er so nicht mehr weiß, was der Sprint an der Tanke kostet. Ja, er muss es ja nicht bezahlen, beziehungsweise er kann es sich leisten, hat er auch gesagt. Ich habe ein ganzes Einkommen, ich muss ja nicht auf jeden Pfennig achten. Ja, was mache ich aber mit einer alleinerziehenden Mutter mit 3 Kindern, die nicht nur zur Schule gebracht werden müssen, meistens geht das noch per Bus, sondern auch zu allen möglichen Freizeitevents, dann muss eingekauft werden, dann ist man gut, man vielleicht auch nicht in einem Ballungsraum, sondern irgendwo weiter draußen. Für die ist das ein riesengroßes Problem. Aber das dringt in das Bewusstsein von Politikern überhaupt nicht mehr vor.
Sie haben gerade die deutschen Medien schon angesprochen. Auch die haben über Kennedys Brief berichtet. Doch egal ob öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Stern oder Spiegel, sie nennen den US-Minister umstritten und einen Verschwörungstheoretiker. Welche Rolle spielen die deutschen Redaktionen für Sie bei dem Thema?
Bei Tagesspiegel, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Tagesschau und Co. Ich könnte jetzt noch etliche andere nennen. Die sehen jetzt in dem Brief von Kennedy den Spiegel ihrer eigenen Propaganda, für die sie sich haben instrumentieren lassen. Die sogenannten Leitmedien, ich suche bis heute nach einem passenden Oberbegriff dafür. Ich nenne sie jetzt mal die herkömmlichen Medien, also die, die es schon immer gab. Die hängen in der Lockdown- und Impfzwang-Propaganda, die es damals gegeben hat, ja bis zum Hals mit drin. Die haben diese Narrative alle regierungstreu verbreitet. Die haben das Wort Verschwörungstheoretiker, das ist ja schon 2020 inflationär benutzt worden. Und wir wissen ja mittlerweile, wie viele Verschwörungstheorien wahr wurden. 2020 hieß es, es ist eine Verschwörungstheorie, dass an einer allgemeinen Covid-Impfpflicht gearbeitet werde. Am 3.4.2022 im Bundestag hätten wir genau diese aber um ein Haar bekommen.
Blicken wir abschließend noch einmal auf die deutsche Politik. Derzeit soll ja eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags die Corona-Zeit wieder aufarbeiten. Bis heute gibt es für viele Bürger, die den damaligen Weg nicht mitgehen wollten, juristische Konsequenzen. Wo stehen wir denn heute, mehrere Jahre nach all den grundrechtseinschränkenden Maßnahmen?
Also in der Corona-Enquete-Kommission sind wir von einer Aufarbeitung, die diesen Namen verdient, noch weit entfernt. Allein die Tatsache, dass Stefan Homburg berichtet, der ist ja Mitglied dieser Enquete, dass es abgelehnt wurde, dass man Grafiken an die Wand wirft über den Bildschirm, an denen man ja sehr schön zeigen kann, was von den Narrativen der Pandemieerzählung übrig blieb, zeigt ja sehr vieles. Alleine wenn ich die Obfrau Mechthilde Witzmann immer sprechen höre, die sagt, es gehe ja nicht darum, hier heute schlauer zu sein als vorher, sondern für die nächste Pandemie zu lernen, dann hat man das Gefühl, die Fraktionen der Parteien der Corona-Verbote, denen geht es nicht darum, Fehler aufzuarbeiten, denen geht es schon gar nicht darum, dass hier vielleicht das Ergebnis rauskommen könnte, wir sind belogen worden, sondern denen geht es darum, für die nächste Pandemie zu lernen, im Sinne, wie zensieren wir abweichende Meinungen in Zukunft noch schärfer? Wie bringen wir schneller noch irgendwelche Impfstoffe unters Volk? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie aus Fehlern lernen wollen, sonst müssten einige Akteure zugeben, dass sie diese Fehler vorsätzlich gemacht haben und dass man, so ist es, über Konsequenzen nachdenken müsste. Und deswegen erwarte ich mir von dieser Enquete-Kommission keine Aufarbeitung, die diesen Namen verdient. Das Einzige, was sie leisten kann, ist dadurch, dass es dann eben Sachverständige da drin gibt, die von vornherein kritisch gedacht haben, dass man jenen, die die Corona-Verbote bar jeder Evidenz verhängt haben, dazu zwingt, ihre Masken fallen zu lassen und ihre wirklichen Intentionen zu offenbaren. Das kann die Enquete-Kommission tatsächlich leisten.
Eine Einschätzung war das von dem Rechtswissenschaftler Professor Dr. Martin Schwab und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenso. Tschüsschen.